Frohe Weihnachten euch. Ja, kann man heute noch sagen, heute am dritten Weihnachtsfeiertag. Könnt das ja nachher noch so ein bisschen untereinander üben. Heute ist... Hoppala, mein Tisch stürzt ab. Heute ist ja, noch so ein bisschen Weihnachten. Und Weihnachten wird ja so traditionell als das Freudenfest schlechthin bezeichnet. Ja, an Weihnachten geht's ja irgendwie um Freude. Freude, die zum Ausdruck kommt, die man auf den Gesichtern sieht, die man in den Augen leuchten sieht. Und ich hoffe, ihr hattet echt ein freudiges Fest. Ich hoffe, ihr hattet ein Fest mit viel Spaß, mit viel Lachen, mit Menschen, auf die ihr euch gefreut habt, als sie zu euch gekommen sind und auch als sie wieder gefahren sind. Und er hat mir immer zweimal Spaß. Und ich hoffe, dass die Vorfreude, die ihr sozusagen im Vorfeld auf Weihnachten hin hattet, dass sie nicht enttäuscht wurde. Es wäre echt schade, wenn ausgerechnet am Freudenfest ein bisschen Freude ausgeblieben wäre. Geht doch bei Weihnachten um Freude. Wobei, wenn man sich die Advents- und die Weihnachtsgeschichte anschaut, dann sieht man, dass interessanterweise da nicht immer nur Freude mit im Spiel ist. Da ist auch ganz schön viel Furcht dabei. Und wir kennen die Geschichte, wie Maria Besuch von dem Engel Gabriel bekommt und ihr die Nachricht übermittelt, dass sie schwanger werden wird. Und Marias erste Reaktion auf die Ankunft dieses Engels ist nicht, ja, Freude, da spricht der Bote Gottes mit mir, sondern zuallererst erschrickt sie. Sie bekommt Angst. Sie bekommt so eine Angst, dass der Engel sich genötigt sieht, nachzuschieben, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Ja, da taucht der Engel Gottes auf und Marias erste Reaktion ist Angst, woraufhin er sie erstmal mit so einem göttlichen fürchte dich nicht beruhigen muss, du brauchst keine Angst zu haben. Bei Josef das Gleiche. Als Josef von dieser außerplanmäßigen Schwangerschaft erfahren hat, bei ihm lief das während eines Traums ab, im Schlaf, da hat ihn der Engel des Herrn besucht. Und was ist seine Reaktion? Selbst im Schlaf fürchtet er sich. Der hat quasi einen astreinen Albtraum, woraufhin der Engel sagt, fürchte dich nicht. Und ähnlich lief es bei den Hirten ab, die nachts auf dem Feld bei ihren Schafen waren. Auch sie bekommen Besuch von diesem Engel des Herrn. Und er schleicht sich nicht irgendwie heimlich im Schutz der Dunkelheit an und macht buh und erschreckt sie oder sowas. Nein, da steht, der umleuchtete sie, der hat das Licht angemacht. Was war ihre Reaktion? Blanke, nackte Angst. Da steht, und sie fürchteten sich sehr extrem. Woraufhin der Engel Gottes auch da wieder sagt, fürchtet euch nicht. Habt doch keine Angst, ihr braucht keine Angst zu haben. Ich fand es interessant, dass unser Freudenfest erstmal mit Furcht beginnt, mit Angst, mit Erschrecken. Warum haben die eigentlich Angst? Woher die Angst von Maria, woher die von Josef, woher die von den Hirten? Einerseits könnte man sagen, ja, das ist ja 0,0 verwunderlich, ja, dass da so ein gewisser Schock da ist, wenn plötzlich nicht irgendwie so ein kleiner, süßer Puttenengel im Zimmer auftaucht, sondern der Engel des Herrn. Ja, also das kann man ja schon mal ein bisschen erschrecken, wenn man an nichts Böses denkt und dann plötzlich steht da der Engel des Herrn. Also es ist verständlich, dass man sich da erschrickt und erstmal Angst bekommt. Aber ich glaube, dass die Angst da tiefer ging. Das war nicht nur so ein kurzes Zusammenzucken, so ein kleines Erschrecken, sondern da war richtig Angst da. Und diese Angst, die ging erst dann zurück, als dieses göttliche Fürchte dich nicht gesprochen wurde. Ich glaube, die Angst von Maria und den Engeln, die hat da ihren Ursprung, wo auch unsere Ängste ganz häufig ihren Ursprung haben. Die haben nämlich Angst vor dem Unbekannten. Die Angst vor dem Unbekannten. Dinge, die wir nicht kennen, die ängstigen uns erstmal. Ja, wir wissen nicht, in diesem unbekannten Ding steckt da irgendeine Gefahr drin. Das ist ganz tief in uns verwurzelt, dass wir das Unbekannte erstmal ganz vorsichtig, ängstlich beäugen. Und vor dem Unbekannten Angst zu haben, ist erstmal auch relativ nützlich fürs Überleben. Ja, das ist ganz, ganz gut so. Maria, Josef, die Hirten, die hatten auch Angst vor dem Unbekannten. Und zwar vor dem unbekannten Gott. Diesen menschgewordenen Gott, diesen Jesus, so wie wir ihn kennen, der volle Liebe und Mitgefühl und Barmherzigkeit ist, der einer von uns ist, den kannten die ja nicht. Den sollten die erst noch kennenlernen. Was ich interessant finde, ist, dass wie die Hirten auf dieses göttliche Fürchte dich nicht reagieren. Das ist nicht nur so eine Art Durchschnaufen, ach gut, die Gefahr ist vorbei, jetzt kann ich mich wieder entspannen, ist doch nicht so gefährlich, wie ich dachte, sondern an ihnen sieht man, warum wird Weihnachten wirklich zu Recht das Freudenfest genannt. Wir finden nämlich immer Freude als Reaktion. Und das ist eigentlich ein bisschen überraschend, dass sozusagen nach einer blanken Angst nicht die Reaktion Erleichterung ist, sondern richtig große Freude. Als sie das Unbekannte erkennen, das hat bei ihnen Freude ausgelöst, große Freude. Und ich würde heute gern mit euch so ein paar Freudenspuren nachgehen, die wir da finden. Die wir finden rund um diesen menschgewordenen Gott. Und ich hoffe, dass diese Freude zu euch rüberschwappt. Dass wir nicht nur Freude bei anderen sehen, sondern dass wir selbst mit dieser Weihnachtsfreude erfüllt werden. Als Maria diesen Schock verdaut hat, als dieses "Fürchte dich nicht" so richtig bei ihr eingesackt ist, da sagt sie Folgendes: "Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands." Maria freut sich. Warum eigentlich? Sie ist ja immer noch ein Mädchen, irgendwie 14, 15 Jahre alt. Warum freut die sich jetzt über Gott? Sie lebt noch immer in einem besetzten Land. Sie leidet noch immer unter den Repressalien durch die Römer. Sie ist noch immer eine Frau und damit in der damaligen Zeit maximal ein Mensch zweiter Klasse. Und sie freut sich. Warum? Sie freut sich, so sagt sie ein paar Verse später, denn er, Gott, hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Das ist ihre Begründung. Gott hat ihre Niedrigkeit, ihren verachteten Stand angesehen und er hat nicht weggeschaut. Er hat sich nicht abgewandt, er hat sich nicht anderem zugewandt. Er hat sich ihr zugewandt. Er hat genau sie als schwachen Teenager auserwählt. Auserwählt, Teil seines Planes für diese Welt zu sein, Teil dieses kosmischen Erlösungsplanes zu werden. Sie sagt ein paar Verse später, er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Das ist genau das, was sie persönlich erlebt. Sie als Niedrige, als verachtete Frau, Teenager, unverheiratet, unterdrückt, wird von Gott auserwählt, um an der umfassendsten Veränderung aller Zeiten eine Schlüsselrolle zu spielen. Deswegen freut sie sich. Ihre Freude ist in Gott begründet. Die Umstände, die sind nach wie vor gleich, aber ihr Stand, der ist plötzlich ein anderer. Bei den Hirten, da passiert dasselbe oder was ganz Ähnliches. 9 Monate später, als der Engel auftaucht, sagt er dieses, nachdem sie sich erschrecken: "Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr." Der Heiland, der Retter dieser Welt ist geboren und die Hirten erfahren es als erstes. Ich weiß nicht, wie ihr so Hirten wahrnehmt. Also meine Schwester, die hatte mal so eine Phase, die ist inzwischen Ärztin, aber die wollte mal Hirtin werden. Und das nicht nur so als kleines Kind, wenn ich groß bin, dann werde ich Hirte. Nein, als Erwachsene wollte sie mal eine Zeit lang Hirtin werden und ist dann mit einem Hirten mal einen Tag mitgegangen und hatte so diese romantische Vorstellung, man steht da an seinen Stock gestützt auf der Weide und die Schäflein hüpfen um einen rum und so. Und nach diesem Tag hat sich das dann erledigt gehabt. Also Hirten, diese romantische Vorstellung, die wir vielleicht im Kopf haben, das hat A, nichts mit der heutigen Realität zu tun, mit der damaligen schon dreimal nicht. Hirten rangierten am untersten Ende der sozialen Leiter. In einer jüdischen Quelle, da heißt es über den Hirtenstand: man lasse seinen Sohn nicht ausbilden zum Eselstreiber, zum Kamelführer, zum Hirten oder Krämer. Denn ihr Handwerk ist ein Handwerk der Räuber. Ja, so wurden Hirten gesehen. Das ist nicht die beste Gesellschaft. Und man kann sich schon fragen, was hat sich Gott eigentlich dabei gedacht? Wenn ich mir das so vorstelle, wie so im Himmel debattiert wurde, Mensch, lass uns mal diskutieren, wer soll es als erstes erfahren? Und Gott sagt irgendwann, und der Zuschlag geht an die Hirten zum Dritten. So, das hat nicht wirklich Beifall ausgelöst. Warum die Hirten? Warum nicht die Mächtigen, die Einflussreichen? Ihnen wird gesagt, dass eine große Freude allem Volk widerfahren wird. Ich meine, wer hört denn bitteschön auf Hirten, wenn die das irgendjemand weitererzählen? Und wir kennen ja die Geschichte, die Hirten gehen los und sie sehen Maria und Josef und das Kind im Stall. Und dann heißt es, und sie kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Die kehren um und die sind voll am Jubeln. Sie sind voller Freude. Warum? Die haben ein armes, kleines Kind in der Krippe gesehen. Was gibt's da zu jubeln? Ich glaube, sie haben kapiert, dass Gott in Jesus unsere Welt einfach auf den Kopf gestellt hat. Dass Gott unter einem Erlöser, unter einem Retter was ganz anderes versteht als wir. Wir denken vielleicht an einen Helden im Blick, einen, der mit Macht alles verändert. Und Gott sagt, nee, so kann man die Welt nicht verändern. Wir verändern die Welt von unten. Gott macht sich zum Baby, macht sich klein, er stellt sich unter uns alle und dient uns. Er sagt über sich selbst, denn der Menschensohn, also Jesus, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Und dass er sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Das hat die Hirten erfüllt, mit Freude erfüllt, dass sie gesehen haben, dass Gott die Menschen so sehr liebt, dass er sich klein macht, um zu dienen, sich unter sie stellt. Und dass ihm niemand zu klein, zu schwach, zu ausgestoßen, zu unperfekt, zu sündig, zu unangepasst, was auch immer ist, sondern dass er Hirten und Menschen wie dich und mich damit einbezieht. An ihrem äußeren Stand, so wie die Welt sie betrachtet und bewertet und einteilt und in eine Schublade steckt, da hat sich nichts geändert. Aber in ihrer Rolle für die Weltgeschichte sehr wohl. Sie sind Teil von Gottes Erlösungsplan. Furcht wurde in Freude verwandelt. Und das ist nicht nur bei Weihnachten so, das zieht sich bei Jesus einfach durch. Dass sein Kommen die Dinge auf den Kopf stellt, die normale Ordnung aushebelt. Und eigentlich bringt Jesus eine neue Ordnung, die ist eigentlich abstrus. Die ist völlig abstrus, aber zugleich wunderschön. Das zieht sich bei ihm durch das komplette Leben. Am Anfang seiner berühmtesten Predigt, der Bergpredigt, da sagt er, freuen können sich die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Freuen können sich die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Freuen können sich die. Und es geht dann so weiter und so weiter, wo Jesus immer wieder sagt, ihr, die ihr eigentlich nichts zu lachen habt, ich sage euch, es bricht eine neue Zeit an. Ihr könnt euch freuen. Ihr bekommt Grund zur Freude. Ihr seid nicht mehr allein. Gott ist euch nicht mehr fern. Er kommt euch in mir ganz nah. Er kommt zu euch in eure Traurigkeit, in euer Leid. Er kommt zu euch in eure Hoffnungslosigkeit. Er kommt zu euch in eure Selbstzweifel, in eure Überforderung. Er kommt zu euch. Und das ist nicht nur was Jesus einfach so schön gepredigt hat. Sagen kann man ja viel, wenn der Tag lang ist. Nee, sein ganzes Leben spricht diese Sprache. Die Evangelien, die vier Bücher, die über sein Leben gehen, die sind voll davon, wie Jesus selbst gute Nachricht für die Menschen war. Wir lesen Geschichten, in denen uns berichtet wird, wie Jesus Menschen, die jahrelang krank und dadurch vom sozialen und religiösen Leben ausgeschlossen waren, wie die durch eine Begegnung mit Jesus gesund wurden. Die hatten ein Weihnachtserlebnis. Jesus kam zu Besuch und dieser Besuch hat alles verändert und es hat Freude gebracht. Ich denke an die Menschen, die gehungert haben und Jesus ihnen nicht nur ein paar warme Worte mitgab, sondern was Warmes zum Essen. Das hat Freude gebracht. Ich denke an den Mann, der jahrelang blind war und dem Jesus begegnet. Und wie dem dann die Augen aufgehen, er wieder sehen kann. Freude gebracht. Und es gibt unzählige solche Geschichten, die eigentlich Grund zur Hoffnungslosigkeit, zur Angst vor der Zukunft gehabt hätten. Die bekommen von ihm vermittelt, fürchte dich nicht. Ich sehe dich. Was Neues ist möglich. Das ist die Grundbotschaft, der Grundtenor, der sich durchzieht. Jetzt könnte man ja denken, Mensch, ist ja schön, dass so rein theoretisch, dass das da so zu Jesu Lebzeiten so war, aber er ist ja jetzt durchaus doch schon eine ganze Weile nicht mehr so als Mensch hier unter uns. Und unsere Welt heute, die sieht doch wirklich ein ganzes Stück anders aus als die Welt damals. Weil, wenn wir mal hingucken, wenn wir mal hinschauen, wie sieht denn unser Leben, wie sieht unsere Welt aus, wenn wir dieses ganze Weihnachtslametta abmachen, wenn wir aus dieser Advents-Weihnachts-Idylle wieder auftauchen, muss man sich doch fragen, deckt sich unsere Welt, deckt sich das, was wir erleben, mit diesem fürchte dich nicht, Freude bricht sich an, oder sagen wir eher, es ist dunkel geworden, die Nacht ist da, es ist Zeit zum Fürchten. Und wenn man dieses Jahr oder auch nur die letzten Wochen Revue passieren lässt, dann sagen, boah, da ist nicht so wahnsinnig viel mit Freude, sondern da ist eher Grund zum Fürchten. Ich nenne nur mal so ein paar Stichworte. Afghanistan, was da passiert, Irak, Libyen, Syrien, Türkei, Griechenland, die Balkanroute, Paris, die Schießerei in Kalifornien, jetzt erst die Messerattacke in Hebron. Muss man sich doch fragen, war die Advents- und Weihnachtsfreude, das, was wir immer so schön hochhalten, war das nicht einfach nur eine nette Illusion? Aber es ist halt doch dunkel geworden. Jesus selbst hat an einer Stelle seinen Zuhörern, die ihm da so zugehört haben, hat er einen Ausblick gegeben, was auf sie zukommen wird. Und wenn man das liest, dann sieht man, hey, wir leben heute nicht in einer besonders schlimmen Zeit. Ja, manchmal könnte man das ja denken, also heute, auch wenn ich gerade diese Worte vorgelesen habe, also was heute hier alles los ist, das ist ja furchtbar alles und wir leben in der dunkelsten Zeit, die es je gab oder sowas. Das stimmt nicht. Die Leute damals, die hatten genau das Gleiche. Und wenn ihr jetzt diesen Text lest gleich, ich habe so ein paar Parallelen zu heute reingeschrieben. Man sieht, ja, das, was wir erleben, ganz Ähnliches haben die Menschen damals erlebt. Haben wir mehr Grund zum Fürchten als sie? Ich glaube es nicht. Aber hört mal hin, was Jesus den Leuten sagt, was auf sie zukommen wird. Lukas 21 steht es. Nationen werden Nationen bekämpfen und Machthaber werden immer wieder gegen Machthaber antreten. An den verschiedensten Orten wird es verheerende Erdbeben geben. Dieses Jahr Nepal zum Beispiel. Ebenso große Hungersnöte und Seuchen. Wir hatten gerade Ebola. Manchmal werdet ihr denken, der ganze Himmel würde herunterfallen. Doch bevor das alles in verstärktem Maße passiert, werden sie euch verfolgen. Sie werden euch verhaften und vor Gericht und in die Gefängnisse schleppen. Das werden sie tun, weil ihr zu mir gehört. Einige von euch wird man umbringen, denn der Hass gegen euch ist unbeschreiblich, weil ihr zu mir gehört. Das erleben wir im Irak, in Nordkorea mit den Christen. Und wenn ihr zu dieser Zeit in Judäa lebt, dann flieht in die Berge. Wenn ihr in der Stadt wohnt, verlasst sie so schnell wie möglich. Wenn ihr draußen auf dem Feld seid, geht nicht erst nach Hause, um euren Mantel zu holen. Schwangere und stillende Mütter wird es besonders hart treffen, wie jetzt auf der Balkanroute. Die Ereignisse werden wie ein Zorngericht über die Stadt hereinbrechen und unter den Bewohnern eine unvorstellbare Not verursachen, wie zum Beispiel die Fassbomben in Syrien. Die Menschen werden wie Tiere geschlachtet oder in Gefangenschaft abgeführt. Barbarische Hinrichtungen durch den IS. Dann aber werden Zeichen an Sonne, Mond und Sterne erscheinen, die die Völker auf der Erde in Panik versetzen. Das Meer wird regelrecht kochen und seine Wellen werden bedrohliche Höhen erreichen. Wir haben gerade 2 Grad Erderwärmung. Viele Menschen werden jedoch schon beim bloßen Gedanken an das Kommende vor lauter Angst sterben. Zu ungeheuer wird die Erschütterung der Erde und des ganzen Universums sein. So, und jetzt kommt's. Und wenn ihr die ersten Anzeichen davon mitbekommt, versteckt euch. Schlottert vor Angst. Nein. Seht auf, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das ist die große Geschichte, das ist der große Bogen, das große Bild der Weihnachtsbotschaft. Der Botschaft vom zur Welt gekommenen Gott aus Furcht. Da, wo normalerweise Furcht herrschen müsste, da wird Freude. Bei Maria, bei Josef, bei den Hirten, da entsteht Freude, auch wenn die Umstände nicht gut sind. Und in seinem Ausblick sagt Jesus, ja, manche Situationen, ganz egal ob weltpolitisch oder privat, manche Situationen, die sind unsicher, die sind erschreckend. Und es ist normal und verständlich, wenn man da Furcht bekommt. Und da tut's überhaupt nichts, wie man hier gerade sieht, ob man im ersten Jahrhundert gelebt hat, die haben das genauso erlebt oder heute lebt. Aber ich, Jesus, sage euch, wenn ihr das seht, dann duckt euch nicht weg. dann steckt nicht die Köpfe in den Sand, legt nicht die Hände resigniert in den Schoß, sondern steht auf. Bereitet dem Herrn den Weg, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Denn das Dunkel, das ihr seht, das Ungute, das ihr erlebt, das sind nicht die Vorboten der Nacht. Das ist nicht die Abenddämmerung, sondern das ist das letzte Aufbäumen der Dunkelheit vor dem neuen Tag. Eure Erlösung naht. Steht auf, es wird hell. Erhebt eure Häupter. Seht ihr nicht, dass da schon dieser Silberstreif am Horizont ist? Wir haben gerade 4 Wochen Advent gefeiert und die Adventszeit ist ja so eine Zeit, in der man irgendwie zurückschaut, wie das damals so war mit dem Jesus-Babylein und so. Aber andererseits ist es ja auch eine Zeit, wo wir Christen uns bewusst machen, Jesus kommt noch ein zweites Mal wieder. Interessant ist, die ersten Christen, die haben nicht wie wir 4 Wochen im Jahr Advent gefeiert. Das gibt's erst, diese Tradition gibt's erst so seit dem 7. Jahrhundert. Nee, die haben Advent 52 Wochen im Jahr gefeiert. 52 Wochen im Jahr haben sie in diesem Bewusstsein gelebt. Egal welches Dunkel um uns ist, egal was passiert, wir fürchten uns nicht. Wir stehen auf, wir erheben unsere Häupter und wir haben Grund zur Freude, weil sich unsere Erlösung naht, weil Gott auf dem Weg ist. Weil Gott auf dem Weg ist, in schwierige Situationen hinein Freude zu bringen. Und was sie gemacht haben ist, sie haben Dinge getan, um das Neue, um den neuen Tag, dieses Reich Gottes und das neue Reich, das schon vorwegzunehmen, schon so zu handeln, als ob es schon ganz hell wäre, als ob es schon ganz da wäre. Sie haben Arme geliebt, Kranke gepflegt, die Letzten zu den Ersten gemacht, die in den Mittelpunkt gestellt, die sonst niemand auf der Rechnung hatte. Sie haben mutig Gott und den Nächsten und sogar den Feind geliebt. Ganz so, als ob es schon hell wäre. Sie haben im anbrechenden Licht gelebt. Und sie haben dabei erlebt, wie Freude entsteht. Inmitten von Furcht, inmitten von Situationen, die eigentlich zum Fürchten waren. Das ist mein Wunsch für euch, dass ihr das immer mehr erleben dürft, dass es wahr ist, was Jesus sagt. Fürchte dich nicht. Ich habe diese Welt überwunden. Es gibt keinen Grund mehr zu fürchten. Nicht vor dieser Welt, nicht vor irgendwelchen Ideologien, nicht vor anderen Religionen oder anderen Auffassungen. Fürchte dich nicht, weil die Welt überwunden ist. Die Nacht ist durch. Es wird langsam, aber sicher heller. Deswegen erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Weil euer Erlöser nah ist. Weil er euch in Jesus unglaublich nah gekommen ist. Und weil er durch den Heiligen Geist immer bei euch ist. Und ja, so wie bei Maria, bei Josef, bei den Hirten. Die haben sich geängstigt, die haben Angst bekommen vor dem Unbekannten. Das hat erstmal Angst gemacht. Vor dem Unbekannten haben sie Angst bekommen. Und so gibt es auch in unserem Leben, gibt es Unbekanntes, das uns ängstigt. Unsicherheiten, die uns Sorge bereiten. Einerseits natürlich in den ganzen großen weltpolitischen, aber das gilt natürlich auch für jeden von uns privat. Und ich glaube, das gilt momentan auch sehr für diese Gemeinde. Ihr als Gemeinde, ihr geht unsicheren Zeiten entgegen. Viel Veränderung, viele Unwägbarkeiten. Das könnte ein Grund zum Fürchten sein. Das könnte ein Grund dazu sein, den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, ich warte jetzt erstmal ab, bis das der Sturm vorbeigezogen ist. Das ist menschlich verständlich. Auch für uns als Familie wartet eine Zukunft mit vielen Fragezeichen, Unsicherheiten. Und ja, das kann Furcht einflößen, aber das ist nicht nötig. Furcht, Kopf einziehen, ängstlich abwarten, ist die falsche Reaktion, weil diese Welt überwunden ist, weil die Nacht vorbei ist, der Morgen anbricht. Und ganz egal, was auch immer ängstigen mag, möge das Weihnachtswunder bei euch passieren, in eurem privaten Leben, hier in der Gemeinde, dass Furcht in Freude verwandelt wird, weil Jesus diese Welt überwunden hat. Gott segne euch mit Mut, mit Hoffnung und Zuversicht. Darum steht auf, fürchtet euch nicht, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Amen.